HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit dem Literaturwissenschaftler Volker Jehle, auch genannt der Hildesheimer Jehle, Gastgeberin Ruth Fühner. Wolfgang Hildesheimer, Schriftsteller und bildender Künstler, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Volker Jehle beschäftigt sich schon seit über 30 Jahren mit ihm. Er war bzw. ist sein Archivar, Bibliograf und Herausgeber. Herr Jehle, was ist das, was Sie nicht loslässt? Was fasziniert Sie am Werk von Wolfgang Hildesheimer?
Naja, eigentlich bin ich eher per Zufall auf ihn gestoßen. Das war als Drittsemester wohlgemerkt ein Oberseminar an der Universität Regensburg und man sollte literarische Neuerscheinungen vorstellen und mir fiel der Mozart zu, weil ich von Haus aus ein bisschen mit Musik zu tun habe. Und dann habe ich eine Arbeit geschrieben und vorgetragen und die wurde sehr lobend quittiert und also habe ich sie Wolfgang Hildesheimer geschickt. Wolfgang Hildesheimer schrieb zurück, Sie haben eine Schmähschrift geschrieben, Sie zu schreiben ist ja Ihr gutes Recht, aber, und hat mich abgewatscht nach Strich und Faden, wohlgesetzten Wortes natürlich, wie stets. Und dann war Ruhe. Und dann habe ich aber damals schon seine Werke mir besorgt und habe mich also in die lieblosen Legenden spontan verliebt und auch in den frühen Roman und fand einfach diese geschliffene Sprache und diesen Humor hinreißend. Ich habe also beschlossen, meine Magisterarbeit über Hildesheimer zu schreiben und habe ihm also geschrieben, ich würde gern über die musikalische Struktur in seinem Werk schreiben und ob er Fragen beantworte. Im Übrigen hoffe ich, dass er sich nicht mehr an mich erinnert. Dann schrieb er zurück, er beantwortet Fragen, jawohl, aber nicht brieflich, ich soll kommen. Und dann sind wir eben hingefahren in einem Mai 1982 und er war nicht da. Wir haben das irgendwie nicht gut abgesprochen, meine Frau und ich haben uns also auf diesen wunderschönen Frühlingswiesen herumgetrieben, ein paar Tage, bis wir Licht sahen in seinem Palazzo. Er ist jetzt da, an der Klingel steht aber bitte nicht klingeln. Also haben wir dann angerufen und gesagt, wir sind da, ja, wir sollen gleich kommen. Und dann bin ich eben zum ersten Mal oder sind wir zum ersten Mal eingetaucht in diese wunderbare Atmosphäre von Weltläufigkeit und Humor und Bildung und es war also einfach herrlich. Ich habe selten so viel gelacht wie bei den Nachtessen bei ihm in seiner schönen Wohnung in Poschiavo in Graubünden.
Das kommt jetzt fast ein bisschen überraschend oder könnte überraschend kommen, wenn man sich nur oberflächlich über Wolfgang Hildesheimer informiert hat. Dann fallen Begriffe wie Pessimismus, die Absurdität des Daseins, die Fremdheit des Menschen in der Welt. Da denkt man ja eher an einen Melancholiker mit umflortem Blick, einen galligen Menschen. Abgewatscht hat er sich ja schon, das haben wir schon gehört. Also wie war er im persönlichen Umgang?
Im persönlichen Umgang war er wirklich sehr angenehm. Er war ausgesucht höflich und er hat es auch einmal formuliert, er vermeidet es, dass irgendjemand in seiner Umgebung irgendwelche Peinlichkeiten erleidet, das hat er eigentlich gut umschifft, aber er hat auch selbst gesagt, da stellt man sich immer so einen morosen Menschen vor, das war er überhaupt nicht, ein ausgesprochen komischer Kerl. Also in allen Ehren, also ich möchte das nicht abwerten verstanden haben. Wir sind einmal in einer größeren Gesellschaft durch Chur gelaufen, nach einem schönen Essen. Und dann sagt er plötzlich, jetzt gehen wir in diese Apotheke alle rein. Ich glaube, wir waren 12 und jeder verlangt eine Antibabypille. Und er war schon auf dem Weg. Wir konnten ihn gerade noch zurückhalten. Also auch burleske Dinge, ja. Wirklich auch so im Reden komisch, wenn er über andere Leute sprach. Er hat aber nie jemand verletzt. Und was er nicht brauchen konnte, war, wenn man laut wurde. Also ich habe einmal gegen Luise Rinson etwas die Stimme erhoben und sofort war das Gesicht umwölkt und man wusste ohne Wort, jetzt bitte wieder Piano, ja.
Jetzt haben Sie, Herr Jehle, vorhin von Ihrer Frau gesprochen, mit der Sie zum ersten Besuch gefahren sind. Ich habe aber gelesen, Wolfgang Hildesheimer war Trauzeuge bei Ihnen.
Er war unser Trauzeuge zwischen zwei Geburtstagsfeiern von Walter Jens. Es war der 60. Geburtstag 1983. Jens musste nämlich immer zweimal feiern. Einmal mit Hans Mayer und einmal mit Marcel Reich-Ranicki, weil die beiden nicht zusammen an einem Tisch sitzen konnten. Hildesheimer hingegen sagte, ich kann mit beiden und nahm an beiden Feiern teil. Und da zwischendrin waren wir eben im Rathaus Tübingen und Hildesheimers waren unsere Trauzeugen. Das war auch sehr komisch.
Also eine enge, eine freundschaftliche Beziehung, die dann aber doch durch ein tiefes Zerwürfnis gestört wurde.
Ja, das war leider so. Also es war eine Freundschaft, würde ich es nicht nennen, weil er eben doch sehr viel älter war. Also eine Vater-Sohn-Beziehung würde ich das nennen. Und das Zerwürfnis ist entstanden Ich habe bei Walter Jens über sein Werk promoviert und habe eine Werkgeschichte geschrieben und die las er nach einer Prostata-Operation im Krankenhaus in Chur und wurde zunehmend zornig und hat mir also diesmal, hat mich wieder abgewatscht auf eine Art, wo ich sagte, das ist nicht mehr zu reparieren, lieber Herr Hildesheimer, so kann ich nicht weitermachen, wir machen Schluss. Dann hat er natürlich weitergemacht, denn ich mache nicht mit ihm Schluss, bis er dann mit mir Schluss gemacht hat. Und das war eigentlich ziemlich endgültig. Ich dachte immer, naja, aber jetzt die gesammelten Werke, ich habe immer noch an den gesammelten Werken gearbeitet. Wann die jetzt rauskommen, wird er sich schon eines anderen besinnen. Aber Hildesheimer ist eben gestorben, sodass dieses Zerwürfnis sozusagen festgeschrieben war für die Ewigkeit.
Auf jeden Fall haben Sie jetzt zum 100. Geburtstag die Briefe an seine Eltern noch herausgegeben, darüber auch sehr viel geforscht, sehr viel Kontakt gehalten mit der Familie, da kommen wir später noch dazu. Wir steigen jetzt mal ein in die Biografie von Wolfgang Hildesheimer. Er war ja schon in seinen späten 30ern, als er zu schreiben begann. Gucken wir uns sein Leben vorher mal an. In was für Verhältnisse wurde er hineingeboren 1916?
Das waren großbürgerliche Verhältnisse. Der Vater war ein Direktor von Unilever, einem internationalen Konzern. Er war damals Direktor einer Firma in Mannheim. Und von Mannheim aus, nach ein paar Klassen Gymnasium, kam Hildesheimer auf die Odenwaldschule. Odenwaldschule ist heute natürlich ein Reizwort. Jeder weiß, was dort passiert ist. Von Hildesheimer erfährt man dazu nirgendwo ein Wort. Er hat über die Odenwaldschule einmal gesprochen. 1933, nach den Osterferien, kam Paulus, der, so nannte man den Direktor damals, zurück und nach den Ferien und hielt so eine erste Ansprache und sagte, es ist viel geschehen. Und alles wartete atemlos, was jetzt kommt. Und erwartete natürlich jetzt irgendetwas zu den Nationalsozialisten. Und Paulus sagte, es ist Frühling geworden. Mhm. Und so war das. Aber dann ging Hildesheimer ja schon nach den Sommerferien von der Schule ab und nach England mit den Eltern. Und dann von England aus gingen sie nach Palästina. Dort hat der Vater von Unilever eine Margarinefabrik aufgebaut und war also einer von diesen Leuten, über die in der Klatschspalte der Tagespresse berichtet wurde. Wenn er also dies oder jenes getan hat, kam immer wieder, Arnold Hildesheimer hat getan. Ja.
Wolfgang Hildesheimer ist dann nach London gegangen und hat Malerei und Bühnenbild studiert. Welche Rolle hat das gespielt in seinem Leben?
Das war seine Ausbildung. Er hat das Schreiben immer für eine Pause vom Malen genommen. Das Problem für ihn war tatsächlich, das sieht man auch an den Briefen an die Eltern, seine Farbenblindheit. Er war rot-grün blind und er sagt, also das hätte verhindert, dass er ein guter Maler hätte werden können, jemals. Und es sei immer eine seelische Anstrengung für ihn gewesen, die Lehrer zu täuschen. Er hat also versucht, das zu verbergen. Im FAZ-Fragebogen in den 80er Jahren erschienen, hat er geantwortet, was er hätte sein wollen, der Maler des Jahrhunderts.
Er ist zur bildenden Kunst zurückgekehrt, nachdem er 1984 ziemlich spektakulär Abschied genommen hatte von der Literatur, auch was, worüber wir später noch mal reden werden. Aber interessanterweise haben Sie Ihre Ausgabe der Briefe Hildesheimers an seine Eltern unter das Motto gestellt, die sichtbare Wirklichkeit bedeutet mir nichts. Wie kann das für einen sein, der größte Maler des Jahrhunderts werden wollte?
Ja, er hat natürlich nicht abgemalt. Er war schon immer einer der Modernen. Er hat auch damals das Abstrakte hochgehalten. Er war auch, was die Literatur angeht, eben ein Kind des Surrealismus. Das hat er immer betont und hat eben die Wirklichkeit, er hat immer gegen die akademischen Maler, die schön abmalen. Also die sichtbare Wirklichkeit war allenfalls ein Impulsgeber für irgendetwas. Innere Vorgänge waren sehr viel wichtiger.
Diese Briefe an die Eltern, zwei dicke Bände, von denen ein Großteil der Kommentar von Volker Jähle dazu ist. Was hat er für ein Verhältnis gehabt für seine Eltern, dass er so engen Kontakt mit ihnen gehalten hat?
Er hat seine Eltern respektiert als Ratgeber und als gleichgewichtige Gesprächspartner, würde ich sagen. Vor allem den Vater. Die Mutter hat er ein bisschen belehrt, aber den Vater, das war für ihn schon eine große Figur. Er schreibt, er ist erst im Alter bedeutend geworden, schreibt er über seinen Vater. Und er sagte mir einmal, er hätte, als sein Vater 1955 gestorben war, nicht weinen können. Erst als er vor einem Stapel abgelegter Unterhosen am Schrank stand, hätte er geweint. 1962, als die Mutter starb, enden natürlicherweise auch diese Briefe. Aber genau 1962 hat er vollständig andere Prosa zu schreiben begonnen. Man weiß natürlich nicht, ob das, wie genau das zusammenhängt, aber diese Koinzidenz fällt auf.
Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Von London aus ist Wolfgang Hildesheimer noch mal nach Palästina zurückgegangen, vor der Gründung des jüdischen Staates, und wurde nach dem Krieg Dolmetscher bei den Nürnberger Prozessen. Was hat das für ihn bedeutet?
Er hat die ganze Zeit betont, dass er kein Verfolgter war. Er wollte auch nie im Exil gewesen sein. Und der spektakulärste Satz, den er eigentlich mehrfach so oder ähnlich gesagt hat, war: Ich habe einen interessanten Krieg erlebt. Das muss man auch erstmal verdauen. Dann kam er nach London, wollte weiter Malerei studieren, Bühnenbild. Vor allem wäre es wohl sein Traum gewesen. Er hat auch so Probebühnen gebastelt und so weiter. Und dann kam ein Freund von ihm, kannte den Chefdolmetscher oder einen der Dolmetscher von Nürnberg. Man rief ihn also in die Botschaft. In einem Raum wurde eine Hitlerrede abgespielt und er musste im anderen Raum simultan dolmetschen. Dann war er in einem amerikanischen Offiziersrang ab 1946 in Nürnberg und hat bei den sogenannten kleinen Prozessen gedolmetscht. Und zwar ins Englische, was eigentlich der schwierigere Fall ist. Er war eben zu der Zeit eher englischsprachig als deutsch. Zuletzt hat er zwei Bände der Prozessakten mit herausgegeben. Er war also bis 1949 in Nürnberg. Dann ging er nach Ambach am Starnberger See und wollte nach wie vor malen und zeichnen und hat auch an einer oder zwei Ausstellungen teilgenommen. Und dann kam diese berühmte Geschichte, dass es eben am Ofen zu dunkel zu malen war, am Fenster zu kalt, und er per Zufall eine Geschichte geschrieben hat. Und die Geschichten, die er dann geschrieben hat, wurden ihm aus den Händen gerissen, sodass er also sozusagen aus dem Stand zum Schriftsteller geworden war, die Malerei beiseite legte, aber nicht bis 84, wie sie vorher sagten, sondern ich glaube 57, 56 hat er das damals beiseite gelegte Gemälde, wie er schreibt, seinen Eltern auch mitteilt, wieder zur Hand genommen und weiter gemalt und hat 62 an einer ersten Ausstellung wieder teilgenommen und ab 65 Einzelausstellungen gehabt mit seinen Werken.
Auf jeden Fall jetzt eine prima Zäsur, bevor wir ins literarische Werk von Wolfgang Hildesheimer einsteigen. Zeit für unsere erste Musik. Volker Jähle, Sie haben sich ein Stück von Christian Lahusen ausgewählt, und zwar Nacht ist wie ein stilles Meer. Sie sagen uns gleich, warum. Hier ist es erstmal. Chorwerk von Christian Lahusen, Nacht ist wie ein stilles Meer, gesungen von der Birnauer Kantorei und mitgebracht in den HR2-Doppelkopf von Volker Jähle. Herr Jähle, was verbinden Sie mit dieser Musik?
Ich muss da ein bisschen weiter ausholen, wahrscheinlich die Familiengeschichte. Also Hildesheimers Urgroßvater war ein berühmter Berliner Oberrabbiner. Mein Urgroßvater war nicht ganz so groß, aber ein Stuttgarter Stadtpfarrer. Und es ging ähnlich wie bei Hildesheimer über die Generationen. Also mein Großvater hat damit nichts mehr am Hut gehabt. Er wurde Orgelbauer und hat ein Musikhaus gegründet, in dem mein Vater aufwuchs. Mein Vater wurde Klavierbauer. Er war eigentlich überhaupt kein Handwerker, sondern er war Musikhistoriker. Er hat vor allem alte Instrumente gesammelt. Und er war eben Musiker. Er hat offenbar fantastisch Cello gespielt und Klavier improvisiert, bis er im Krieg verwundet wurde. Der rechte Ellenbogen wurde zerstört und er konnte die Finger nicht mehr bewegen. Aber dafür hat er einen Chor aufgemacht und hat auch große Aufführungen für Ebingen damals gemacht, also zum Beispiel Mozarts Requiem aufgeführt. Und er hat eben eine Freundschaft mit Christian Lahusen gepflegt. Das ist für mich eine Kindheitserinnerung, dass wir in Überlingen bei Lahusen zu Besuch waren. Er hat natürlich das gehört zu diesem Zyklus Heimkehr im Abend von Lahusen. Das hat natürlich der Chor der Friedenskirche, wie der Chor genannt wurde, meines Vaters, auch aufgeführt und gesungen. Da habe ich mitgesungen. Und das war das Abendlied auf den Chor Freizeiten meines Vaters. Und ich habe Tenor gesungen und dieses oh, 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 dieses schöne, geschweifte, das hat mich damals schon fasziniert. Das war einfach schön, weil das sonst in keinem Lied so vorkommt. Ich kenne kein Chorlied, wahrscheinlich kenne ich nicht genug.
Volker Jehle, ein paar Worte noch zu Ihnen. Sie waren der Archivar und Herausgeber des schriftstellerischen Werks von Wolfgang Hildesheimer. Gerade haben Sie eine große zweibändige Ausgabe mit den Briefen Hildesheimers an seine Eltern vorgelegt zum 100. Geburtstag heute. Und Ihre Werkgeschichte ist einbändig das Standardwerk zum Thema. Sie haben eben schon so ein bisschen angedeutet, wie Wolfgang Hildesheimer die literarische Bühne betrat, weil es nicht genug Licht gab im Arbeitszimmer abends.
Ja. So kann man das sagen. Und dann war er eigentlich ein Senkrechtstarter. Also ich meine, wenn man sagt, das erste Theaterstück hat Gustav Gründgens aufgeführt, ist das schon toll. Im gleichen Jahr hat er den Hörspielpreis für der Kriegsblinden bekommen. Das ist auch eine ehrenvolle Auszeichnung, zumal er sein erstes Hörspiel ja erst 3 Jahre vorher über den Äther ging. Er hat sehr viel für den Funk gearbeitet, das muss man schon sagen. Als Hörspieldichter war er wohl in den 50er Jahren sehr, sehr bekannt. Dann als Dramatiker ab 55 auch. Er war der Theaterschriftsteller. 1957 hat er plötzlich begonnen, total andere Theaterstücke zu schreiben, nämlich Assoziative. Und hat das Stück, an dem er bis dahin gearbeitet hatte, tatsächlich beiseite gelegt. Das war also so weg, dass ich es erst in den 80er Jahren bei ihm irgendwo in einer Kammer gefunden habe und fand es also ganz toll und konnte nicht so richtig verstehen, warum es weggelegt hat. Aber dass ihn die neuen Stücke damals fasziniert haben, weil alle von Socken waren und gesagt haben, Mensch, wie kann man denn so schreiben? Unverständlich. Von Tübingen gibt es einen Artikel, wo er bei Walter Jens gelesen hat und die Studenten haben ihn gefragt, erklären Sie doch mal. Und dann sagt er, das kann ich nicht, Walter, erklärst du mal. Ja, so war das mit den neuen Stücken. Aber die waren so spektakulär damals, dass man ihn zu den internationalen studentischen Theaterwochen eingeladen hat in Erlangen. Und da hat er eine weithin berühmte Rede, Erlanger Rede über das absurde Theater gehalten.
Aber jetzt gehen wir einfach nochmal zurück, um diesen Bruch richtig verstehen zu können, beziehungsweise sagen zu können, was unterscheidet das Alte vom Neuen. Der Anfang wäre cum grano salis die lieblosen Legenden, von denen Sie vorhin gesagt haben, dass Sie sie auch sehr lieben.
Ja.
Die werden ja heute so begriffen eigentlich als eine Satire auf so einen entleerten Kulturbetrieb.
Ja.
Wie haben Sie das gelesen?
Ich kann nicht sagen, dass das nur der Kulturbetrieb ist. Ich finde das eigentlich ganz über menschliche Schwächen und Stärken. Also der Mensch, der also ein begnadeter Pianist ist und sehr viel lieber Versicherungsagent wäre und nachts unter der Bettdecke dann Versicherungsliteratur lesen muss, das sind ja die Eltern nicht erwischen. Das finde ich also einfach komisch, auch von der Anlage her, wirklich witzig. Die Ideen sind also ausgefallen komisch, muss man schon sagen. Und bis 57 eben, bis zur Übersiedlung nach Poschiavo, war er der Satiriker. Dann erst kam das so ein bisschen anders. Also das war 2 Jahre nach dem Tod, vielleicht im Jahr nach dem Tod des Vaters, dass er begonnen hat, anders zu schreiben, ernster zu schreiben. Und das war natürlich ein Faszinosum für mich auch, diese Art. Denn ich muss Ihnen ehrlich sagen, also bis ins Letzte verstehe ich diese Stücke dann auch nicht. Das sind einfach assoziativ aneinandergereihte Sprachspiele, Redewendungsverdreher, als solche Dinge. Und das ein ganzes Stück lang, das sind nicht irre. Und auch die Situation, die er dann schreibt, ist beklemmend. Mann und Frau sargen sich sozusagen zunehmend ein. Es werden immer dunklere Fensterscheiben eingesetzt. Zuletzt ist die Bühne schwarz. Und das Letzte ist der Dialog zwischen den beiden.
Erinnert aber schon auch sehr an Beckett. Also er war nicht allein mit diesem Absurden. Günter Eich zum Beispiel, Ionesco, alles um dieselbe Zeit. Das hat ja auch was mit der Erfahrung einer Generation zu tun.
Ja, natürlich. Also Günter Eich war das ein spezieller Freund. Ilse Eichinger hat dazugehört zu diesem speziellen Freundeskreis. Aber wenn man ihn mit Beckett oder Ionesco verglichen hat, war er immer zornig, weil er sagt, das fällt eben den Leuten nur das Gemeinsame auf und nicht das Trennende. Er hat sich selbst ins absurde Lager stellen lassen und gestellt und gesagt, da gehöre ich dazu. Ich glaube das eigentlich bis heute nicht. Ich glaube, dass es ein praktizierter Surrealismus war, der eben über die Schiene, na, das klingt doch so wie Beckett und Ionesco und Adamov, dann da gehört das wohl hin, dass er sich hat vereinnahmen lassen, glaube ich.
Gibt es einen politischen Hintergrund bei ihm oder ist das eine Haltung der Welt gegenüber, der man anders als durchs Absurde, durchs Surreale eigentlich nicht beikommen kann, aber man beschäftigt sich nicht mit dem, was konkret vorliegt?
Naja, das ist die sichtbare Wirklichkeit, mit der er sich nicht beschäftigt. Wirklich rein politisch ist er selten. Er hat Aufrufe unterschrieben, er hat auch einen selbst verfasst einmal. Er hat meistens unterschrieben, wenn auch Walter Jens unterschrieben hat, sprich, das war meistens im Rahmen der Gruppe 47. Nach den Tagungen wurden dann die neuesten Aufrufe rumgereicht und man hat eben vor der Abreise noch unterschrieben. Er hat gesagt, Politik ist etwas für Journalisten. Der Schriftsteller befasst sich eben mit anderen Dingen und er gibt sich selbst Ausdruck. Und wer dadurch, dass er sich selbst Ausdruck gibt, nicht auch seiner Zeit Ausdruck verleiht, der ist ein armer Kerl.
1966 hat er den Büchnerpreis bekommen, Wolfgang Hildesheimer. Wie fand er das so? Hat ihm das geschmeichelt?
Ob es ihm geschmeichelt hat, das kann ich gar nicht sagen. Das weiß ich nicht. Er hat ja auch den Bremer Literaturpreis in diesem Jahr bekommen. Und ich denke, er hat das als das ihm Gebührende angenommen, könnte ich mir vorstellen.
Zwei große Themen, Volker Jähle, machen Sie in Hildesheimers Werk aus, die Biografie und die Fälschung. Und beides steht ja in engem Verhältnis zueinander. Ist auch vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn wir jetzt miteinander über ihn reden, oder?
So ist das. Das war uns auch bewusst, als wir die gesammelten Werke zusammen herausgegeben haben, Christian Hartnipprig und ich. Der Christian sagte mal zu mir, du Volker, wir müssen ganz furchtbar aufpassen, sonst haut er uns noch irgendeine Fälschung da rein. Also man war sich tatsächlich nie ganz sicher, wann er also detailreich und humorig und wirklich mit Dialogen und so weiter eine Geschichte ausschmückte, musste man erst auf die Idee kommen, das könnte ja auch nicht stimmen.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Sie keine Hildesheimer Biografie vorgelegt haben, Volker Jähle, sondern eine Werkgeschichte.
Ja, natürlich. Also ein Mensch, der sich dermaßen Skrupel macht, ein Mozart-Buch zu schreiben und der dann als Resultat nur eine Biografie über einen erfundenen Menschen schreiben kann, da hat es mir einfach, muss ich sagen, die Schreibe verschlagen. Da habe ich gesagt, na, also jetzt so einfach anfangen, der wurde da und da geboren und ging da und da zur Schule. Das kann man eigentlich nicht machen. Damit macht man ihm keinen Gefallen. Und Hildesheimer hat seine eigene Biografie, meine ich, nicht geschönt, aber er hat Dinge beiseite oder unter den Tisch fallen lassen, die ihm nicht so gefallen haben. Ein Beispiel habe ich entdeckt bei der Edition, bei der Arbeit an der Edition der Briefe jetzt, was ich die ganze Zeit für sein erstes Stück gehalten habe, der Kammerjäger. Was wir auch in den gesammelten Werken als das erste Prosastück von Hildesheimer abdrucken, ist nicht das erste Prosastück, das ist nicht die Geschichte, die am Ofen geschrieben wurde, weil es damals zu dunkel war. Und zwar schreibt er den Eltern, die ist jetzt demnächst erschienen, und dann kommt der Kammerjäger, der erscheint auch. Also man weiß ganz genau, es sind schon zwei Geschichten. Und irgendwo schreibt er mal, alle meine Geschichten sind an erstklassigen Plätzen erschienen, außer der ersten. Und der Kammerjäger ist in der Zeit erschienen. Das ist ja nur kein zweitklassiges Blatt. Sie können sich vorstellen, wie ich suche nach dieser ersten Geschichte. Ich habe sie bisher noch nicht gefunden.
Ich wünsche Ihnen Kammerjäger Glück, Herr Jähle. Wolfgang Hildesheimer, Sie haben es schon erwähnt, hat über Mozart einen großen Essay geschrieben. Der ist von dem bedeutenden Kafka-Biografen Rainer Stach gerade wieder mal als maßstabsetzend bezeichnet worden für die Arbeit des Biografen schlechthin. Was ist denn Hildesheimers Leistung in diesem Buch?
Hildesheimer sagt das auch im Vorwort, dass er sämtliche Mythen von Mozart wegnehmen möchte. Er möchte die Figur mit ihren Kanten und Ecken, mit ihren Brüchen oder auch mit den Fehlstellen, also sprich mit dem, was man sonst so einfach rasch mal erklärt. Das möchte er reinigen. Er möchte also den Künstler als unverständliche Figur so haben, wie er ist. Er sagt, also wie kann jemand Ave Verum Corpus schreiben, also ein christliches Musikstück, und gleichzeitig miauend über Sessel und Tische springen? Oder wenn der Vater stirbt, dass keinerlei Echo im Werk, aber wenn der Star, der Vogel, gestorben ist, dann gibt es also traurige Elegien und so weiter. Also er sagt, die ganzen Biografien machen immer den gleichen Fehler, die sagen, das kann ich mir vorstellen. Mozart ist eben nicht vorstellbar, es ist nicht vorstellbar, wie so ein Mensch so funktioniert und so ein Werk hinterlässt.
Was glauben Sie, warum hat sich Hildesheimer ausgerechnet Mozart ausgesucht oder sich ihm vielleicht verbunden gefühlt? Er hätte ja auch Bach wählen können, Beethoven. Gibt genug Genies in der Musik.
Ich glaube, die Leichtigkeit, mit der die Musik Mozarts die meiste Zeit daherkommt und meistens eben auch missverstanden wird als nur leicht und sonst nichts, wie eigentlich die lieblosen Legenden auch. Also Mozart war wirklich schon für den Buben Hildesheimer eine wichtige Figur. Es gibt also Kritzeleien aus seinen Schulheften, wo er Figurinen zu Don Giovanni entworfen hat, also als Schulbub schon. Und ich denke, dass eben im Elternhaus Mozart hochgehalten wurde. Also der Vater zitiert in seinem Vorwort zu seinem Physikbuch, das ich vorher erwähnt habe, eben auch Mozart. Und so ist das gekommen. Also ein Freund aus der Zeit in Palästina während des Krieges schreibt Hildesheimer nach dem Krieg, weißt du noch, wie wir da in Jerusalem zusammen durch die Straßen gegangen sind und du hast Zauberflöte gepfiffen? Auch sein Freund Anthony Frosser erzählt eben, dass Hildesheimer die ganze Zeit von der Zauberflöte gesprochen habe, die er dann nicht mochte. Also im Mozart-Buch kommt sie schlecht weg.
Was hat denn für Hildesheimer Mozarts Genie ausgemacht? Er hantiert ja mit diesem Begriff und grenzt das ab gegen das Scheingenie, besonders gerne gegen Rainer Maria Rilke, den mochte er offensichtlich überhaupt nicht. Also was ist das Geniale?
Naja, an Rilke und an Handke stört ihn das weihevolle Wandeln. Und das stört ihn auch an der Zauberflöte. Die Leute, die sich einfach zu wichtig nehmen und das dann hochheitsvoll verbrämen. Das konnte er überhaupt nicht leiden. Und Mozart eben konnte das alles und hat sich eben nicht dargestellt. Er spekuliert einmal, dass Mozart überhaupt nicht gewusst hat, was für ein Ausnahmegenie oder er eigentlich ist. Und ich meine, diese Sachen, dass Mozart alles im Kopf komponiert hat und die Niederschrift war lästig und erfolgte dann eben unter Zwang oder weil es dafür Geld gab, das ist ja schon auch toll. Also, dass Mozart eine Messe hört, von der es verboten ist, Noten zu haben und schreibt sie hinterher aus dem Kopf auf mit allen Stimmen und hat nur einen Fehler drin, das sind natürlich unglaubliche Dinge. So, das ist eine Begabung und ein Können, das gibt's eben sonst auch nicht.
Höchste Zeit, Volker Jähle, dass in diesem Gespräch über Wolfgang Hildesheimer Mozart auch zu Wort kommt sozusagen, und zwar sein Adagio H-Moll mit Wladimir Horowitz. Ein Stück, das Hildesheimer in einer Radiosendung gespielt und erwähnt hat. Mit was für einem Hintergrund?
Also das war 1976, ein Jahr vor Erscheinen seines großen Mozart-Buches. Und er hatte eine Sendung, Meine Schallplatte, und hat dann naheliegenderweise, weil er sich damit gerade besonders beschäftigt hat, Mozart ausgesucht, und zwar ausschließlich. Er hat auch andere Musiker geliebt und gekannt, auch befreundet war er natürlich mit einigen seinerzeit modernen. Sein besonderer Freund Wolf Rosenberg war Komponist, er hat mit Henze eine Funkoper gemacht, Luigi Nono war ein Freund und so weiter. Aber Mozart in dieser Radiosendung ausschließlich.
Zu Gast im HR2 Doppelkopf bei Ruth Fühner ist heute Volker Jähle, Experte in Sachen Wolfgang Hildesheimer. Und der wiederum war unter anderem Experte in Sachen Mozart, dessen Adagio in H-Moll, Köchelverzeichnis 540, wir eben hörten, gespielt von Wladimir Horowitz. Herr Jähle, Wolfgang Hildesheimer und das Radio, das ist jetzt schon öfter in einem Atemzug genannt worden. Was hatte er im Verhältnis zu diesem unserem Medium? War das mehr als ein guter Auftraggeber in den 50er, 60er Jahren?
Hildesheimer hat sich sehr immer immer mit der modernen Technik befasst. Und das Radio kam eben nach dem Krieg erst so richtig im Schwung. Und da hat er mitgemacht. Er hat, als das Fernsehen dann losging, auch beim Fernsehen dann mitgemacht und wollte mitmachen. Das Fernsehen hat ihn dann allerdings nicht so richtig überzeugt, weil er fand, dass die Filmleute viel zu ungebildet sind. Aber das Radio, da hat er richtig auch gestalterisch, denke ich, mitgewirkt. Einer seiner speziellen Freunde war Alfred Anders, der ja schließlich auch ein Radioredakteur war. Für den hat er einiges gemacht. Ganz selbstverständlich hat man auch Wolfgang Hildesheimer mal vors Mikrofon gerufen, weil er gerade im Funkhaus war. Und sein spezielles Funkhaus war naheliegenderweise München. Aber seltsamerweise war er viel berühmter in Norddeutschland, weil das andere Funkhaus, für das er die schönsten Sachen immer schreiben wollte, wie seine Frau mal erwähnt, das war Hamburg. Also der NDR Hamburg, NWDR damals noch. Und warum das ausgerechnet Hamburg war, das kam wahrscheinlich, weil der dortige Hörspielredakteur Heinz Schwitzke einen guten Draht zu Hildesheimer hatte. Die sind auch mal zusammen durch Italien gefahren und haben sich sonst auch besucht. Und Hildesheimer war sehr oft in Hamburg im Funkhaus und war ein richtiger Radiomann damals. Das kann man schon sagen.
Herr Jähle, als letztes gültiges Buch von Wolfgang Hildesheimer gilt die Biografie Marbot, Biografie in Anführungszeichen, denn das da erzählte Leben eines jungen, durch Selbstmord geendeten Kunsthistorikers, dieses englischen Zeitgenossen der Romantik, ist durch und durch fiktiv. Wie lesen Sie dieses Buch?
Für mich war es ein großes Lehrbuch in Sachen Kunst vor allem. Ich habe sehr viel gelernt aus diesem Buch. Ich bin stolz, dass ich draufgekommen bin bei der Lektüre, dass da was nicht stimmt. Es gibt durchaus auch einen Kritiker einer bedeutenderen Zeitung, der reingefallen ist und das wirklich als ernstzunehmende Biografie gelesen hat. Was mich immer wundert, ist, dass die Leute sagen, also das ist ein beinahe peinliches Selbstporträt von Hildesheimer. Das wundert mich immer, denn ich finde das nicht. Marbot, schreibt Hildesheimer, ihm war die Kreativität versagt. Das heißt, Marbot wäre eben auch vermutlich lieber der Maler des Jahrhunderts geworden. Vielleicht kann man da eine Parallele ziehen, aber man kann doch nicht sagen, dass Hildesheimer die Kreativität versagt geblieben ist. Also er hat ein großes Werk hinterlassen und er war auch zu Lebzeiten sehr erfolgreich.
Aber eine Parallele gibt's doch auch in den Zielen, also da habe ich schon den Eindruck gehabt, da spricht Hildesheimer von sich selbst, wenn er den Marbot charakterisiert. Also auch dem geht es ja darum, zu erforschen, was das schöpferische Genie bewegt und antreibt, was es drängt, was von ihm verdrängt wird und dabei die Grenze des Empirischen nicht zu überschreiten. Das ist doch Hildesheimer Programm pur, oder?
Ja, so ist das natürlich. Also in Marbot fällt der Satz, der wahre Künstler ist sich selbst ein Rätsel. Und ich denke, dass Hildesheimer das für sich auch reklamiert hat. In dieser Auseinandersetzung, die wir am Ende seines Lebens hatten, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn eben zu sehr enträtselt hätte in meiner Werkgeschichte. Ob das seine Empfindlichkeit aufgerufen hätte, das konnte er nicht so wirklich beantworten. Aber ich denke schon, da haben Sie natürlich recht, dass das eine Parallele ist.
Für alles und jedes sucht nun der Marbot-Biograf Wolfgang Hildesheimer Belege in diesem fiktiven Leben. Also er findet auch wunderbare Goethe-Zitate zum Beispiel, die diesen jungen Engländer charakterisieren. Aber dann ist mir aufgefallen, das einschneidende Erlebnis seines jungen Helden, das behauptet er einfach nur ganz frech, nämlich den Inzest mit der Mutter.
Ja. Er war eigentlich stolz, dass er einen Mutter-Sohn-Inzest geschrieben hat, weil er sagt, das kommt sonst in der Literatur nicht vor, was ja nicht ganz stimmt. Ich habe dann doch ein paar Beispiele gefunden. Aber er fand das also toll, dass ihm das gelungen ist. Er konnte auch den heißen Büttel nicht verstehen, der sagt, also so etwas Unerotisches wie diese Inzestgeschichte hätte er noch nirgendwo gesehen. Der fand das also viel zu wenig saftig. Hildesheimer war stolz drauf, wie zart und fein er das geschrieben hat. In den Briefen an die Eltern kommt irgendwo vor, er könne keine Liebesszene schreiben. Das sei ihm nicht gegeben, das könne er nicht. Und da hat er es doch einigermaßen geschafft. Er hat vor der Schlafzimmertür zwar Halt gemacht, aber es geht also doch sehr nahe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was hier eigentlich, das kann ja nicht autobiografisch sein. Man sieht ja an den Briefen an die Eltern, da gab es ja keinen Mutter-Sohn-Inzest irgendwelcher Art. Da gab es nicht einmal eine besonders zärtliche Vertrautheit zwischen den beiden. Ich denke, das war eine artistische Sache für ihn.
wie artistische Sache auch eines Verehrers der Psychoanalyse, der endlich mal den Ödipus komplett haben wollte.
Ja, ja. Also mit der Psychoanalyse hatte er es natürlich. Also es fällt irgendwo der Satz, ein Analysierter und ein Nicht-Analysierter haben keine gemeinsame Basis, sich zu unterhalten, was ich schon immer für völlig übertrieben fand, denn dann hätten er und ich uns nicht unterhalten können. Ja, vielleicht hat das Zerwürfnis damit zu tun, aber ich glaube eigentlich nicht. Er ist eben schon sehr jung analysiert worden zu einer Zeit, dass einer von den Briefen an die Eltern zeigt, dass er war eine vollständig unglückliche Figur, mit sich selbst unzufrieden. Er schreibt da, ich mache mir selbst keine Freude und euch mache ich natürlich auch keine Freude. Und ich weiß nicht, was ich machen soll mit meinem Leben. Und er war ziemlich verzweifelt und ich glaube es ihm, also auch sehr ernsthaft verzweifelt. Und in dieser Situation, denke ich, hat die Psychoanalyse stattgefunden. Und ich denke, sie muss ihm geholfen haben, sonst hätte er sie nicht so hochgehalten.
Andererseits braucht der Künstler ja auch immer was zum Sublimieren und der vollkommen therapierte und psychoanalysierte Mensch kann wahrscheinlich kein Künstler sein. Vielleicht nicht.
Das sagen Sie sehr schön und er hat seine Spleens kultiviert. Also Pilze konnte er auf gar keinen Fall essen und alles mit Joghurt, das war entsetzlich. Und farbige Bettwäsche konnte er nicht und wehe, ein Koch nach einer Lesung hatte ein Essen hinterlassen, in dem Joghurt war und ist dann nach Hause gegangen, der musste wieder kommen und neu kochen.
Marbot jedenfalls, dieser wie gesagt Zeitgenosse der Romantiker, ein junger Engländer, endet durch Freitod. Dieser Inzestgeschichte ist nicht ganz unschuldig daran. Und Wolfgang Hildesheimer nimmt 7 Jahre vor seinem Tod, 1984, ich habe schon gesagt, Abschied von der Literatur. Warum?
Hildesheimer hat eigentlich sehr oft Abschied von der Literatur genommen. Er wollte schon nach Tönseth nicht mehr schreiben, dann wollte er nach Massante nicht mehr schreiben, dann wollte er nach Mitteilungen an Max nicht mehr schreiben. Marbot war 3 Jahre vor diesem Ende. Und 1984, in dem Jahr, in dem er also das Ende seines Schreibens verkündet hatte, hat er mir dann lächelnd erzählt, so viele Bücher wie in diesem Jahr von ihm seien noch gar nicht erschienen. Er hat auch gesagt, so verkündet ist schon das falsche Wort. Ich habe das nicht verkündet, ich habe das gesagt, in Parallele mit Günter Grass. Der hatte aber damals nur eine Schreibhemmung. Und mir hat es die Sprache verschlagen wie Günter Eich, sagte er, angesichts der drohenden Zukunft. Aber in Wirklichkeit hat er ja eigentlich weitergeschrieben. Er hat sich eigentlich da nicht so drum geschert. Und er hat gesagt, ich habe es auch nicht verkündet. Verkündet oder spektakulär hat es gemacht erst der Tillmann Jens, also der Sohn seines Freundes Walter Jens, der das eben entsprechend im Stern aufgemacht hat. Ich habe die Sätze zwar alle zu Tillmann so oder ähnlich gesagt, das ist ja auch ein Tonband gelaufen und so weiter, aber so reißerisch dargestellt und so jetzt Schluss und alle anderen sind doof, die weiterschreiben, das war so nicht gedacht und gemeint. Aber er hat also Spaß dran gehabt. Er hat gesagt, so viele Interviewanfragen, wie seit ich nicht mehr schreibe, habe ich noch nie gehabt und so.
Also jedenfalls die damals uns ja sehr nah vor Augen stehende Umweltkatastrophe hat ihm zumindest einen Vorwand für diese Äußerung geliefert. Und da kann man ja vielleicht doch mal zusammenbringen, einen Vortrag, den er 1975 gehalten hat, das Ende der Fiktion, wo er gesagt hat, der technisch-naturwissenschaftlichen Welt ist eigentlich mit den Mitteln der Fantasie nicht mehr beizukommen. Ist das ein haltbares Urteil, eins, an das er sich selbst gehalten hat überhaupt?
Also zur Zeit, wo er gesagt hat, ich höre jetzt auf, hat er sich dran gehalten, denke ich. Und er hat auch nicht geglaubt, dass die Literatur nun irgendwelche Welten bewegt. Ich denke, das, was er da in diesem Interview sagt, dass man es dann mal ans Überleben geht, dass man sich dann nicht mehr um Mozart kümmert, das hat er sicher ernstlich geglaubt. Aber bis dahin hat er sich sehr wohl um Mozart gekümmert. Und er wollte ja noch einen Mozart 2 schreiben. Hatte das auf der Pfanne, das war auch ungefähr zu der Zeit, als er eigentlich sagte, ich schreibe gar nicht mehr. Dann wollte er noch ein Buch über Emily Bronte schreiben, das war auch zu der Zeit, wo er sagt, ich schreibe nicht mehr. Also er hat das eben auch eher als Aufforderung zum Spiel genommen, glaube ich. Er hat sehr gerne zitiert von Günter Eich, ich will gar nichts mehr, ich will spielen. Und ich denke, er hat sich da sehr verwandt gefühlt, zu Günter Eich sowieso. Mhm.
Und das Spielen kann man dann bei ihm, bei Wolfgang Hildesheimer, auch als Malen interpretieren.
Das war ein Spiel. Auch mit der Sprache umgehen war ein Spiel. Mitteilungen an Max, sein wirklich letztes literarisches, so würde ich sagen, literarisches Werk, nicht Marbot, sondern 2 Jahre später, hat er nur noch mit der Sprache gespielt.
Und was hat er gemalt am Ende?
Er hat vor allem Collagen gemacht. Das ist sowieso sein Prinzip, das Collagen machen. So ist er auch mit Sprache umgegangen. Er hat also präfabriziertes Material, vorgefertigtes Material.
Also von Malen kann man gar nicht sprechen, ja.
Ja, eigentlich Collagen gemacht, gezeichnet hat er auch, aber mit Schraffuren und so weiter, ja. Also selten so eine Umrisszeichnung wie Tommy Ungerer oder sowas. Den hat er bewundert, aber er hat es nicht selbst gemacht. Und so wie mit der Sprache, mit den Worten präfabriziertes Material zusammengesetzt wird, so hat er das mit den Bildern auch gemacht. Er hat also zum Beispiel Bognermoden zerschnitten, diese schön gemachten Kataloge. Er hat sich wegen seiner Rot-Grün-Blindheit in seltenen Fällen von seiner Frau beraten lassen und hat die zu recht kleinformatigen, schönen Collagen übereinander, die Schichten übereinander geklebt. Dazu hatte er eine abenteuerliche Lupe, die ging so rund um den Kopf, dick und schwarz. Er sah aus wie ein Alien mit großen Vergrößerungsgläsern vor den Augen und hat da seine zu hauchdünnen, millimeterdünnen Papierchen beschnittenen Sachen zusammengesetzt und war zornig, wenn man sagt, er bastelt. Das war also jedes Mal eine ästhetische Aufgabe, die zu lösen war.
Volker Jähle, wir haben die ästhetische Aufgabe gelöst, eine kleine Bastelei zum 100. Geburtstag von Wolfgang Hildesheimer anzufertigen. Wir enden mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart und mit seiner Fantasie F-Moll und mit dem, was Wolfgang Hildesheimer dazu geschrieben hat. Lesen Sie es uns vor.
Zunächst möchte ich mich auch bedanken. Es war sehr angenehm hier, ja, aus der Radiosendung, wo er dieses Stück dazu ausgewählt hatte. Da schrieb er damals, ein Orgelstück für eine Uhr, wie Mozart es nennt. In Wirklichkeit eines von 3 Stücken, die er für ein Wachsfigurenkabinett geschrieben hat. Es gab in Wien einen etwas abenteuerlichen Adligen, einen Grafen Daim, der eines Duells wegen ein paar Jahre aus Wien verschwinden musste und dann als Herr Müller wiedergekommen ist und ein Wachsfigurenkabinett aufgebaut hat. Das heißt, eine Art Panoptikum, in dem er große Männer, meistens Kriegshelden, sofern es damals welche gab, dargestellt hat, in Wachs und ein fiktives Grabmal dazu gebaut hat. Es muss ein sehr merkwürdiges Haus gewesen sein. Und in diesem Haus, wo etwa 20 solcher Monumente standen, lief jede Stunde eine Orgeluhr ab, das heißt ein Flötenwerk. Es muss entsetzlich geklungen haben. Leider wissen wir nicht mehr genau wie. Es gab oder gibt im Leipziger Museum für Musikinstrumente noch ein ähnliches, das aber, glaube ich, nicht mehr praktikabel ist. Mozart selbst hat sich übrigens über den Klang beschwert und sagte, es klänge kindisch. Aber wahrscheinlich hat ihn Herr Müller sehr gut bezahlt.
Volker Jähle las Wolfgang Hildesheimer. Wir spielen Mozart, beziehungsweise genau genommen spielt hier das Klavierduo Genova und Dimitrov.